DW Menschen und Märkte.
Heute geht es um Staatshilfen und um Hilfen der EU in der Corona-Krise, um Macrons Kritik am Turbokapitalismus und um die Maschinen eines Familienunternehmens, mit denen Spezialvlies für Masken hergestellt werden kann. Mein Name ist Insa Wrede. Lange sah es so aus, als würde die Corona-Krise Deutschland und Frankreich immer weiter auseinandertreiben. Dabei braucht es gerade in Krisenzeiten Zusammenhalt, um die Rezession in der EU zu bekämpfen. Nun haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron einen gemeinsamen Vorschlag vorgelegt, wie Uli Haug berichtet.
Die Corona-Krise erfordere eine außergewöhnliche und einmalige Kraftanstrengung, sagte die Bundeskanzlerin nach den Beratungen mit dem französischen Präsidenten Macron. Und deshalb schlagen Deutschland und Frankreich der EU vor, dass sie kurzfristig 500 Milliarden Euro an den Finanzmärkten aufnimmt, um damit Zuschüsse für Digitalisierung, Klimaschutz und den gemeinsamen Gesundheitsschutz zu finanzieren. Es geht ausdrücklich nicht um weitere Kredite für Staaten oder Unternehmen, sondern um Geld für Investitionsprojekte. Der Plan des deutsch-französischen Tandems ist offenbar bereits mit weiteren EU-Ländern abgesprochen. Die Rückzahlung des Geldes soll langfristig erfolgen. Bislang waren Finanzierung und Auszahlung des Wiederaufbaufonds vor allem zwischen nord- und südeuropäischen Staaten umstritten. Der deutsch-französische Vorschlag könnte jetzt zu einem Durchbruch führen.
Uli Haug. Hilfe kommt nicht nur von Seiten der EU. Zusätzlich stützt jedes Land mit eigenen Maßnahmen die Wirtschaft. In manchen Ländern sind diese Hilfen allerdings wesentlich umfangreicher als in anderen. Vor allem die Länder, die am stärksten von der Corona-Krise betroffen sind, wie Italien und Spanien, sind bereits hoch verschuldet und haben daher wenig finanziellen Spielraum. Das könnte im Endeffekt die Stabilität der EU gefährden. Ein Beitrag von Holger Beckmann.
Die EU-Kommission hat das Ganze genau im Blick, welche Mitgliedstaaten in Europa wann was für einen Antrag gestellt haben, um einzelne Unternehmen oder ganze Branchen in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen.
Die Kommission hat 124 decisions approving 160 national measures notified by 26 member states and the United Kingdom.
Bis jetzt habe man für 124 von 160 Anträgen aus 26 Mitgliedstaaten und dem Vereinigten Königreich grünes Licht gegeben, sagt Kommissionssprecherin Anna Podesta. Denn normalerweise sind Staatsbeihilfen im europäischen Binnenmarkt untersagt, weil sie gegen das EU-Wettbewerbsrecht verstoßen. Gleiche Spielregeln für alle, das ist eigentlich fest vereinbart. Doch in der Corona-Krise hat die EU diese Spielregeln gelockert, damit einzelne Staaten schnell das Schlimmste verhindern, EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager.
To enable governments to pump money in the economy, to protect people's jobs and to keep businesses running.
Die EU habe damit die nationalen Regierungen in die Lage versetzt, Geld in ihre Wirtschaft zu pumpen, um Arbeitsplätze und Unternehmen zu retten. So weit, so gut. Allerdings, die 27 einzelnen Regierungen in der Europäischen Union haben das auf ganz unterschiedliche Weise gemacht. Auf rund 2.000 Milliarden Euro beläuft sich die Summe staatlicher Unterstützungsgelder bisher insgesamt. Und den größten Batzen davon bekommt die Wirtschaft in Deutschland von Deutschland. Das sei tatsächlich auffällig, sagt die Kommissionssprecherin Podesta.
More specifically, around 51% of state aid approved has indeed been notified by Germany.
Rund 51% der Summe gehe auf Deutschland zurück. Frankreichs Anteil liege bei 17%, der italienische bei 15. Belgien habe etwa einen Anteil von nur 3%. Das sind deutliche Ungleichgewichte, heißt es in Brüssel, die von der Kommission mit Sorge betrachtet werden. Denn während finanzschwache Länder kaum etwas tun könnten, um ihre Wirtschaft zu stützen und die drastischsten ökonomischen Corona-Folgen abzufedern, hätten Staaten mit soliden Haushalten weit bessere Möglichkeiten. Was für wohlhabende Länder wie Deutschland ein Vorteil zu sein scheint, kann die Europäische Union auf Dauer insgesamt in Schwierigkeiten bringen. Wenn beispielsweise Deutschland relativ stabil durch die Krise kommen sollte, Italien, Spanien oder Griechenland aber nicht, drohen dort massive Pleitewellen, massive Arbeitslosigkeit und am Ende ein Auseinanderbrechen von Binnenmarkt und Euro. Ökonomen sagen, spätestens dann würde auch Deutschland als Exportnation mit in den Abwärtsstrudel gerissen. EU-Binnenmarkt Binnenmarktkommissar Thierry Breton sagt, alle müssten alles tun, um dieser Krise zu begegnen, aber auch um den europäischen Binnenmarkt zu schützen.
Tous les pays de la planète et tous les pays européens vont devoir emprunter. Tous doit être le plus harmonisé possible et notamment pour préserver le marché intérieur.
Solidarität sei da nicht nur eine Option, sondern ein Muss.
La solidarité européenne n'est pas une option, mais une nécessité.
Thierry Breton verweist auf die Notwendigkeit, dass die EU-Mitgliedstaaten sich auf einen umfangreichen Wiederaufbaufonds einigen. Dessen Volumen müsse ehrgeizig sein. Für die dänische sozialdemokratische Europaparlamentarierin Christel Schaldemos wäre das jedenfalls wichtig, um das Vertrauen der Menschen in Europa und seinen Binnenmarkt zu stärken.
The internal market is more a trust from the consumers, that they can trust their rights, trust that the states comply with the rules.
Denn auf Vertrauen sei der Binnenmarkt gebaut, darauf, dass die Konsumenten auf ihre Rechte vertrauen könnten und die Mitgliedsländer sich an die gemeinsamen Regeln hielten, auch die Starken und besonders in der Krise.
Wird Deutschland zu stark, kann das die EU gefährden. Ein Beitrag von Holger Beckmann. Präsident Macron ist verärgert. Der Grund? Der französische Pharmakonzern Sanofi soll den USA ein Vorkaufsrecht eingeräumt haben, falls er eines Tages einen Corona-Impfstoff entwickeln sollte. Die Empörung in Frankreich ist groß, zumal der Konzern vom französischen Staat Entwicklungsgelder in dreistelliger Millionenhöhe eingestrichen hat. Für Macron ein weiterer Grund, am System Kapitalismus zu zweifeln. Martin Bohne.
Für Emmanuel Macron ist die Affäre Sanofi ein weiterer Anlass, seinen Kurswechsel zu unterstreichen. Seit dem Ausbruch der Corona-Krise spart der Präsident nicht mit Kritik an Globalisierung und Freihandel.
Ça va changer la nature de la mondialisation.
Diese Krise wird die Natur der Globalisierung verändern. Die Globalisierung hat ihre Erfolge. Sie hat Hunderten Millionen von Menschen aus der Armut geholfen. Aber besonders in den letzten Jahren hat sie die Ungleichheit in den entwickelten Ländern gesteigert. Man spürt, dass ein Zyklus zu Ende gehen muss, weil so die Demokratie geschwächt wird. Ich glaube, dieser Schock nach etlichen anderen wird uns dazu zwingen, die Globalisierung neu zu denken. So Emmanuel Macron kürzlich in einem Interview mit der Financial Times. Macron, der vielen Franzosen, Gelbwesten, Gewerkschaftern, Linken und ganz Rechten als gnadenloser Vollstrecker eines ultraliberalen Kapitalismus gilt, verspricht nun, das Rad der Liberalisierung zurückzudrehen. Ein Schlüsselerlebnis für Macron war dabei sicher das Fiasko mit den Schutzmasken. Lange waren die in Frankreich einfach nicht zu bekommen. Nicht einmal das medizinische Personal konnte ausreichend versorgt werden. Der Staat hatte zuvor die Maskenvorräte stark reduziert, weil man glaubte, jederzeit genügend aus China importieren zu können. Die Franzosen haben vor allem wegen der Masken den Glauben an die Fähigkeit der Regierenden verloren, die Krise zu meistern. Seitdem pocht der Präsident auf mehr wirtschaftliche Souveränität. Unsere Ernährung, unsere Fähigkeiten, die Menschen zu schützen, an andere zu delegieren, das ist doch ein Wahnsinn. Wir müssen die Kontrolle wieder gewinnen. Wir müssen mehr noch als bisher ein souveränes Frankreich, ein souveränes Europa schaffen. In den kommenden Wochen und Monaten wird es einschneidende Entscheidungen dazu geben. Dazu stehe ich. Auf der gestrigen Videopressekonferenz mit der Bundeskanzlerin umriss der französische Präsident seine Strategie genauer.
Die
besteht darin, unsere Abhängigkeit von Importen in strategischen Sektoren wie der Medikamentenproduktion zu verringern. Aber wir wollen auch unsere Unternehmen besser vor räuberischen Investoren anderer Mächte schützen und Schlüsselindustrien nach Europa zurückholen.
Les investissements clés en Europe.
Es sind dies keine völlig neuen Töne aus Frankreich. Der Staat spielt traditionell im Wirtschaftsgeschehen eine viel stärkere Rolle als in Deutschland. Und Frankreich setzt sich in der EU schon immer für den Schutz seiner Industrie-Champions ein. Aber jetzt schlägt man eine höhere Schlagzahl ein. Die Kontrolle von Auslandsinvestitionen wurde gerade schon verschärft. Wenn ein Investor mehr als 10% eines französischen Unternehmens in einem wichtigen Bereich übernehmen will, muss er zuvor die Genehmigung des Pariser Wirtschaftsministeriums einholen. Und Wirtschaftsminister Le Maire hat Unternehmen, die wegen der Corona-Krise staatliche Hilfen in Anspruch nehmen, nahegelegt, Teile ihrer Produktion aus dem Ausland nach Frankreich zurückzuverlegen.
Martin Bohne über Macrons Abkehr vom Turbokapitalismus. Die Abhängigkeit von Billigprodukten aus China hat auch Deutschland deutlich zu spüren bekommen, beispielsweise als große Mengen von Mund-Nasen-Schutzmasken gebraucht wurden, der weltweite Markt aber leergefegt war. Inzwischen haben etliche Unternehmen in Deutschland ihren Betrieb auf die Produktion solcher Masken umgestellt. Besonders im medizinischen Bereich wird dafür ein spezielles Filtervlies gebraucht. Der Weltmarktführer von Maschinen, mit denen solche Fliese hergestellt werden können, sitzt in Troisdorf bei Bonn. Fabian Schmidt hat das Familienunternehmen Reifenhäuser Reicofil besucht.
Also wir sind hier im Nonnenhofen Technikum der Firma Reicofil. Wir haben ca. 2000 Quadratmeter und haben hier drei Produktionsanlagen, nicht Laboranlagen. Produktionsanlagen heißt für uns, alles, was wir an Dimensionen hier aufgebaut haben, entspricht den Dimensionen der Kundenanlagen, die draußen produzieren.
Sagt Detlef Frey. Er leitet bei dem Familienunternehmen Reifenhäuser die Forschung und Entwicklung. Im Nonwoven-Technikum geht es um die Herstellung nicht verwebter Textilien. Die bestehen aus Kunststofffasern, die aber nicht erst zu Fäden gesponnen und dann verwebt werden, sondern gleich beim Herstellungsprozess eine textilartige Struktur bilden.
Wir haben hier diese Anlagen vorbereitet, damit wir unseren Kunden normalerweise bei der Entwicklung von Produkten helfen. Der Vorteil von den Dimensionen ist halt, alles, was wir hier erfahren können mit den Rezepturen, können die Kunden selber vor Ort schon einsetzen. Und zurzeit, aufgrund der Corona-Pandemie, haben wir uns entschieden, dass wir unsere Laboranlagen zur Herstellung von Filtermaskenmaterial nutzen.
Das Maskenfiltermaterial soll allerhand Schadstoffe aus der Luft holen. Neben Viren und Bakterien sind das auch Schleif- oder sonstige Stäube, winzige Aerosoltröpfchen oder Asbestfasern. Damit das gelingen kann, muss das Textil extrem fein strukturiert sein. Bei der Herstellung wird zunächst der Kunststoff Polypropylen geschmolzen, bis er etwa die Konsistenz von flüssigem Honig hat. Dann fließt er durch winzige Düsen und bildet darunter einen hauchdünnen Faden. Der ist aber noch lange nicht so dünn, wie er später einmal sein soll. Also muss der Faden noch dünn gezogen werden. Dazu wird der geschmolzene Faden geblasen. Deshalb heißt es auch Schmelzblasen, also Melt-Blown-Verfahren.
Wir haben ja ein Polypropylen, das hat einen Schmelzpunkt 160 Grad. Wir liegen im Temperaturbereich um die 250 Grad, jetzt mal in die Größenordnung. Und so heiße Luft und so heiße Schmelze treffen aufeinander und werden dort extrem stark beschleunigt.
Die Luft erfasst die Kunststofffäden mit etwa 300 Metern pro Sekunde. Das wäre in normaler Atmosphäre fast Schallgeschwindigkeit. Weil der Luftstrom aber von zwei Seiten auf die Kunststofffäden trifft und dazu noch in einem sehr kleinen Bereich chaotische Wirbelzustände auftreten, vervielfacht sich die Relativgeschwindigkeit, die auf die flüssigen Kunststofffäden wirkt. Für kurze Zeit werden die Fäden auf fast 30.000 Stundenkilometer beschleunigt, etwa die Kreisbahngeschwindigkeit der Internationalen Raumstation. Dadurch werden die Fäden, auch Filamente genannt, unvorstellbar dünn.
Wir müssen nämlich verhindern, dass die Filamente in dem Moment abreißen in der Luft. Das ist also schon faszinierend, wenn man sich das überlegt, dass so etwas, dass dieser Kunststoff aushält und wie wir das machen können, sodass wir dann ein Produkt mit gleichbleibender Qualität die ganze Zeit herstellen.
Einfach ist das nicht, sagt Alexander Klein. Er arbeitet im Technikum als Entwicklungsingenieur.
Man muss entsprechend die Einstellungen eben so wählen, dass man möglichst störungsfrei produzieren kann, dass man eine homogene Fließablage ohne Störstellen hat, kontinuierliche Filamente, keine Filamentabrisse im Produkt, dass man halt am Ende wirklich ein homogenes Produkt hat mit der entsprechenden Feinheit der Fasern.
Und auch Kontrolle ist wichtig.
Zum einen haben wir Inspektionssysteme, das heißt, da werden schon mal optisch Störstellen im Produkt festgestellt. Zum anderen werden kontinuierlich immer Materialproben entnommen, die im Labor getestet werden, also Luftdurchlässigkeit, Abscheiderate am Filter, dass die Produktklassifizierung, dass wir immer noch in der Spezifikation sind. Teilweise wird das auch automatisch gemacht, dass man kontinuierlich über den Prozess auch eine Online-Luftdurchlässigkeitsmessung hat, dass man halt die entsprechenden Produktparameter prüft und sieht, wenn da sich was ändert, dass irgendwas im Prozess halt nicht so läuft, wie es laufen soll.
Und das kann leicht passieren, denn die Fäden sind, wenn sie von der Heißluft durcheinandergewirbelt werden, fast noch flüssig und ziemlich klebrig, sagt Forschungsleiter Frei.
Und diese chaotischen Bewegungen helfen uns dabei, dann eine Wirrablage zu bilden, die ein Netz unten abbildet. Und weil das Polymer noch nicht völlig erkaltet ist in dem Moment, klebt es sogar auf dem Siebband leicht zusammen und bildet dann ein, naja, leicht zusammengeklebtes Netz. Dieses Netz selber aus diesen Filamenten hat dann schon mal eine physikalische Porengröße. Das heißt, wir reden dort über Porengrößen, die sind im Bereich, naja, vielleicht 10 µm, auch ein bisschen kleiner vielleicht.
Die Fäden, aus denen das Netz besteht, sind nur einen halben Mikrometer dünn. Mit einem einzigen 7 Gramm leichten Faden könnte man zum Beispiel die ganze Erde umspannen. Solch ein Faden würde wiederum für etwa 2 bis 4 Gesichtsmasken reichen. Obwohl es sehr fein ist, würde das Non-Woven-Netz aber noch lange nicht ausreichen, um Viren allein aufgrund ihrer Größe aus der Luft heraus zu sieben. Die Öffnungen in dem Filtermaterial sind etwa 100-mal so groß wie das Virus mit seinen 0,12 Mikrometern. Also nutzen die Ingenieure physikalische Tricks. Etwa die Bestrebung kleiner Teilchen, sich an Oberflächen festzusetzen.
Und das ist einmal einfach nur eine brownsche Diffusion zum Beispiel oder einer, das ist die Massenträgheit. Das heißt, auf dem Weg nach unten wird dieses Partikel an der Oberfläche angelagert. Einfach, sie trifft da drauf und bleibt dort aufgrund von Reibungskräften und oder innermolekularen Kräften hängen. Innermolekulare Kräfte sind wiederum wichtig, wenn wir jetzt in die Größenordnung denken von Viren.
Aber das würde immer noch nicht reichen, um Viren aus der Luft zu filtern. Den Ingenieuren kommt noch zugute, dass Viren meist fettige Oberflächen haben.
Polypropylen ist lipophil, ne? Also fettanziehend in dem Moment, fettliebend. Und das heißt also, jedes Medium, was selber noch fettig ist von der Oberfläche her, lagert sich sehr leicht an diesen Stoffen an.
Doch auch damit wäre noch zu viel dem Zufall überlassen. Also helfen Frei und seine Kollegen weiter nach.
Wir müssen noch eine zusätzliche Kraft mindestens einführen, die diese Viren aussondert, heranzieht. Und das sind elektrostatische Kräfte, die wir im Augenblick maßgeblich einsetzen.
An der Maschine sieht es dann so aus. Bei der Produktion läuft das fertige Vlies über eine geerdete Walze. Auf der anderen Seite liegen zahlreiche Hochspannungselektroden.
Also eine relativ einfache Technologie, aber sehr effektiv.
Man sieht also in Spitzen, da sind ja 30 kV. Anliegen und durch die Luft, die dann ionisiert wird, fließt ein kleiner Strom.
Danach fühlt sich das Vlies an wie ein elektrostatisch geladener Wischmopp, wie es ihn heutzutage in vielen Drogerien zum Staubwischen zu kaufen gibt. Und funktioniert auch so.
Ich bringe elektrostatische Beladung in das Produkt rein, habe damit eine gewisse Polarität und kann damit dann halt auch Kräfte ausüben auf. Und jetzt kommt die Einschränkung auf Partikel, die irgendwie leitfähig sind. Solange Wasser vorhanden ist, sind sie leitfähig.
Das würde also etwa auf Aerosoltröpfchen zutreffen, die jemand aushustet. Solange die Viren bereits an diesen Tröpfchen anhaften oder darin schwimmen, fängt der Filter sie auf, auch wenn sie winzig klein sind. Völlig frei, vereinzelt in der Luft schwebende Viren könnten also den Filter theoretisch noch passieren, wenn keine der anderen Kräfte sie aufhält. In der Praxis ist das wahrscheinlich auch eher die Ausnahme. Für Infektionen spielen solch geringe Virusmengen dann auch keine sehr große Rolle mehr.
Fabian Schmidt hat sich die Herstellung von Filterfliesen erklären lassen. Damit sind wir am Ende des Wirtschaftspodcasts. In der Technik war Christoph Grove. Mein Name ist Insa Wrede. Wir sagen danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.